Kann TikTok nicht nur lustig, sondern auch lehrreich sein?
Das kommt auf den Kanal an.
Und an welchen denkst du dabei?
An den von Ricardo Tunissen.
Was erklärt der denn seinen Followern?
Wie man sinn- und planvoll mit Geld umgeht.
Und kommt das an?
Danach fragen wir ihn gleich selbst und vor allem, wie er es anstellt.
Außerdem gehen wir der Frage nach, warum sich Anleger derzeit wieder stärker dem sogenannten Value Investing zuwenden sollten.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Fabian Dittrich.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA.
Vor zwei Wochen haben wir über Frauen und ihre Finanzen gesprochen.
Alexandra Weck von der Philfondsbank hat uns dazu aufschlussreiche Umfrageergebnisse mitgebracht.
Und Andrea aus Baden-Baden wollte dazu noch wissen, wie die Befragten zu mehr finanzieller Unabhängigkeit kommen wollen.
Wir haben speziell danach nicht nochmal in der Studie gefragt, was sich aber aus den Umfragen ganz klar ergibt. Wir haben ein gesellschaftliches Thema. Wir müssen die Hemmnisse, die sich aktuell abzeichnen, abbauen, dahingehend, dass wir eine bessere Vereinbarkeit haben von Job, Care-Arbeit oder auch der Kinderbetreuung. Wenn diese Themen gelöst werden, dann können wir Frauen ermöglichen, auch mehr Vollzeit zu arbeiten, und die Teilzeit ist dann nicht ein reiner Ausweg.
Heute stehen nicht Frauen im Mittelpunkt, sondern Jugendliche und junge Erwachsene, die auf TikTok, Insta und YouTube unterwegs sind.
Aber zunächst erst einmal diese
gute Nachricht.
Fabian, letztens warst du neugierig, was ich so in meinem Aktienportfolio habe. Heute drehe ich einfach mal den Spieß um. Hast du eigentlich amerikanische Technologiewerte wie Amazon und Co. in deinem Depot?
Hatte ich schon mal, aber im Moment nicht. Warum fragst du denn?
Na, ich wollte mal hören, wie du so durch die jüngsten Korrekturen an den Aktienmärkten gekommen bist. Diese Titel haben nämlich mächtig gelitten.
Aber es gab auch Aktien, die sich wieder zurückgemeldet haben.
Genau. Damit beschäftigt sich unser Gastautor Dirk Wieten. Er stellt nämlich fest, dass Value Investing erlebt gerade eine Renaissance.
Value Investing ist aber ein Begriff, den sollten wir vielleicht etwas erklären.
Das ist eine Anlagestrategie, bei der Aktien ausgewählt werden, die unter ihren eigentlichen Wert gehandelt werden. Das sind sozusagen versteckte Perlen, die von der Mehrheit der Anleger bislang übersehen wurden.
Also sowas wie ich. In den letzten Jahren war vor allem das sogenannte Growth Investing groß in Mode. Das wiederum sind Aktien, bei denen die Anleger in der Zukunft überdurchschnittliches Wachstum vermuten. Dafür nehmen sie dann auch aktuell mal eine weniger gute Ertragslage hin.
Aber nach der Meinung unseres Autors hat sich die Stimmung inzwischen gedreht.
Worauf ist das denn zurückzuführen?
Unter anderem auf die gerade heftig ansteigenden Zinsen. Sie machen Wachstum, das mit Krediten finanziert wird, teurer und risikovoller. Aber wenn du noch mehr Details wissen willst, dann empfehle ich dir die Analyse von Dirk Wieten.
Da schaue ich auf jeden Fall mal rein, was natürlich auch Sie tun sollten, wenn Sie demnächst über eine Aktienanlage nachdenken. Aber nun zu unserem heutigen Thema.
Lässt sich Finanzwissen über Social-Media-Kanäle verbreiten, und wenn ja, wie?
Dafür haben wir mit Ricardo Tunissen einen Influencer eingeladen, der zu diesem Thema einen Blog und einen YouTube-Kanal betreibt, sowie auf Instagram und TikTok unterwegs ist.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Tunissen.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, guten Tag, Herr Tunissen, auch von mir. Eine Frage vorweg. Können Clips, in denen über Geld geredet wird, denn viral gehen?
Glücklicherweise ja, tatsächlich sowohl auf YouTube, auf Instagram als auch auf TikTok. Als ich damals ganz frisch meinen TikTok-Kanal gegründet hatte, zu dem Zeitpunkt 25 Abonnenten auf der Plattform hatte, ist glücklicherweise auch mein zweites Video mittlerweile direkt auf 1,9 Millionen aufgekommen. Wow. Und das mit dem Thema Geld.
Junge Menschen erwarten auf TikTok Fun und Unterhaltung. Wie gelingt es dennoch, sie mit vermeintlich schwerer Kost wie Konto, Karte und Kredit auf den eigenen Kanal zu locken?
Genau, indem man Unterhaltung und Spaß in diesen Videos mit reinbringt. Denn es ist, glaube ich, bei vielen so, dass wenn man auf Social Media aktiv ist, sich in bequemer Umgebung befindet. Man liegt beispielsweise in der Badewanne, man liegt gerade im Bett oder auf der Couch und möchte vielleicht auch gerne vom stressigen Alltag abschalten. Und dann ist es, glaube ich, extrem schwierig, Menschen abzuholen, indem man ganz trockenen, harten Content liefert in Form von Finanzbildung. Und deswegen glaube ich, dass man gerade in diesen Szenarien, wo die Leute entspannt sind, ansetzen sollte, aber auf eine Variante, wo man auch ja, aufnahmefähig ist. Und das kann man erreichen, indem man halt genau diese fachlichen Inhalte unterhaltsam, vielleicht auch humorvoll aufbereitet, trotzdem natürlich fachlich korrekt. Und wenn man diese Kombination ja, schafft, dann glaube ich, hat das auch viel Potenzial und kann auch von vielen Leuten ja, freudig aufgenommen werden.
Kämpft gerade noch mit der Badewanne, aber es sollten ja die Hörer drin liegen, nicht wir. Aber mit Humor kann man das Thema verkaufen, das ist ja schon mal gut. Aber reden wir mal über Ihre Zielgruppe. Welche Altersgruppe erreichen Sie denn und ja, wie alt ist der jüngste Follower?
Ja, also bei Instagram als auch TikTok sind meine Alterszielgruppen etwas unterschiedlich. Also auf TikTok sind die meisten meiner Abonnenten zwischen 18 und 20 Jahre alt. Auf Instagram etwas älter, zwischen 18 und 35. Ich hatte aber auch letztens einfach mal, um die Community bei mir etwas mehr kennenzulernen, in die Runde gefragt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie alt ihr eigentlich seid. Und da war die Person, die am jüngsten war, die den Kommentar geschrieben hat, 12 Jahre alt. Und das fand ich schon wirklich beachtlich, dass man wirklich, dass man mit 12 Jahren zu Hause sitzt und sich dann doch eher für diese schweren und fachlichen Themen Finanzen interessieren kann.
Von 12 bis 35, das ist ja schon eine ganz schöne Spannweite. Gibt es da eigentlich Unterschiede in der Ansprache bei den einzelnen Altersgruppen?
Ja, ich versuche auf allen Plattformen meine Community schon sehr gleich anzusprechen, aber es gibt natürlich nicht zwingend in der Ansprache, sondern in der Themenauswahl Unterschiede. Also es sind natürlich gerade so in der Zielgruppe 18, teilweise auch etwas jünger als 18, die Themen, die ja besonders gut ankommen, wie beispielsweise, was muss ich beachten, wenn ich gerade meinen 18. Geburtstag vor der Tür habe? Welche Versicherung brauche ich, wenn ich von zu Hause ausziehe? Wohingegen, wenn ich jetzt schon eher 30, 35 bin, sind das ja mehr so die Themenschwerpunkte wie, worauf achtet die Bank, wenn ich eine Baufinanzierung beantragen möchte, wenn ich jetzt ein Haus, eine Wohnung kaufen möchte, welche Unterlagen möchte ich da einreichen? Das sind natürlich Themen, die dann eher bei der jüngeren Zielgruppe weniger gut ankommen, aber von der Ansprache mache ich da groß keinen Unterschied. Es ist dann mehr wirklich die Themenauswahl, wo ich aber auch zwischendurch versuche zu variieren, also mehr auch für jüngere Leute auf TikTok, aber trotzdem auch eine bunte Palette auf Instagram zu bieten, dass da jeder irgendwo mal abgeholt wird.
Ja, und hat so ein Thema gegeben, was ich so gar nicht rüberbringen ließ, also was Ihr größter Fail?
Ja, mein größter Fail sind natürlich Videos, wo ich mich richtig reingedacht habe, wo ich dachte, das ist ein richtig cooles Video. Da habe ich stundenlang rein investiert, sowohl vom Skript als auch von der Aufbereitung und das kommt dann überhaupt nicht an. Allerdings glaube ich, und da bin ich auch überzeugt, dass es nicht an dem Thema lag, welches ich ausgewählt habe, sondern vielmehr an der Aufbereitung von mir, dass das Ganze nicht gut aufgenommen werden kann, nicht angenehm konsumiert werden kann. Und ich glaube auch, dass wenn Sie mir jetzt, oder wenn ich jetzt hier ein Thema nennen würde, wo ich glaube, dass kommt auf Social Media nicht gut an, dann gibt es mit Sicherheit viele Menschen da draußen, die mir genau das Gegenteil beweisen könnten, indem sie das Ganze auf eine andere Weise aufbereiten, wie ich es bisher gemacht habe. Und deswegen ist mein Ansporn, von den Themen mich gar nicht so, oder nicht zu sagen, dieses Thema kommt gut an, dieses Thema kommt nicht gut an, sondern einfach mal zu testen. Und wenn ich sehe, ein Video wird deutlich mehr geklickt als ein anderes, dann schaue ich mir an, was hat dieses Video anders gemacht? Wie sieht dieses Video vielleicht anders auch aus als die anderen Videos, die nicht so gut geklickt werden? Und versuche dann daraus meine Learnings zu ziehen und das auf alle anderen Themenbereiche im Umfeld Finanzen und Geld anzuwenden.
Ja, aber welches Thema ist denn so die größte Challenge? Da haben Sie doch sicher eine Erfahrung.
Ja, die größte Challenge sind auf jeden Fall die sehr, sehr fachlichen Videos, wie beispielsweise, welche Unterlagen brauche ich, wenn ich eine Immobilie finanzieren möchte. Okay. Also gerade so diese Insights, vielleicht auch aus meiner Sicht als ehemaliger Banker, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, das Ganze unterhaltsam, vielleicht auch etwas spielerisch aufzubereiten. Und das ist, glaube ich, auch so die größte Herausforderung. Je fachlicher es wird, desto schwieriger auch.
Wir hatten jetzt gerade über die Themen gesprochen, die schwierig sind oder die sich als Flop erwiesen haben. Was waren denn die Renner unter den Themen?
Die Renner waren auf jeden Fall kritische Beiträge, gesellschaftskritisch oder auch schulkritisch. Das kam bisher mal gut an. Das sind beispielsweise Videos, wo sich der Vater und der Sohn beispielsweise unterhalten und der Papa sagt, Papa, wie kann ich eigentlich später im Leben viel Geld verdienen? Und dann sagt der Papa, ja, mein Sohn, Geld ist nicht wichtig, über Geld spricht man nicht oder Geld verdirbt den Charakter. Und das sind, glaube ich, auch Sprüche, die jeder von uns vielleicht selber schon gehört hat in der Kindheit, im Jugendalter oder auch zumindest bei Freunden, Bekannten so miterlebt hat. Und dadurch kann man sich, glaube ich, auch mit solchen Videos gut identifizieren. Und am Ende dieses Videos wird dann auch eine Brücke geschlagen zu den Problemen, die daraus resultieren. Das heißt, wenn ich nicht im frühen Alter schon anfange, mich mit den Themen Geld zu beschäftigen oder dort auch Wissen anzueignen, kann das dazu führen, dass ich, sobald ich dann 18 werde, sobald ich volljährig werde, auch schnell in die Schuldenfalle gerate. Und ich glaube, wenn man dann erstmal diese Gesellschaftskritik als Video zum Anreißen des Videothemas auswählt, am Ende aber auch das Problem, das Resultat, wenn man das Ganze so handhabt, wie man das vielleicht auch selber kennengelernt hat, dass daraus Probleme entstehen. Und das macht natürlich die Leute aufmerksam, das erzeugt Interesse und dann kann man natürlich über solche Videos erstmal Leute auf den Kanal bringen und dann in zukünftigen Videos nochmal fachlich in die Tiefe gehen, sodass man dann auch nicht nur die Themen anreißt, sondern da auch etwas tiefer in die Materie eintaucht.
Ich schlage jetzt auch mal eine Brücke und zwar zu einer Studie, die wir vor einiger Zeit mal aufgelegt haben. Und daraus ergab sich, dass Jugendliche weniger geneigt sind, sich Finanzwissen auf Vorrat anzulegen, sondern sie machen sich schlau, wenn sie ein konkretes Problem, ein konkretes Anliegen haben. Also zum Beispiel, wenn es Ärger mit der Abbuchung beim Handyvertrag gibt. Inwieweit stellen Sie sich bei der Produktion Ihrer Themen, Ihrer Clips auf so ein solches Verhalten ein?
Ja, das ist das Schöne an Social Media. Denn ich glaube, wir haben das auch alle schon mal erlebt, dass wenn wir jetzt irgendwo im Internet nach Schuhen suchen, beispielsweise nach Sportschuhen, weil wir jetzt demnächst einen Sporturlaub machen oder wie auch immer, dass wir ein paar Tage später genau zu diesem Thema wieder Anzeigen vorgestellt bekommen oder auch Videos angezeigt werden, die genau dieses Interesse, was wir in diesem Moment haben, berücksichtigen. Und das ist halt das Schöne. Man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber der Algorithmus sowohl von Instagram als auch TikTok als auch YouTube ist extrem gut und der kann das mit weil auch sehr gut interessenbasierte Videos auszuspielen. Und in dem Moment, wo ich mich in meinem Alltag für ein ganz spezielles Thema interessiere, weil ich beispielsweise gerade 18 geworden bin, weil ich beispielsweise gerade mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammenziehen möchte, dann erkennt das der Algorithmus und spielt genau meine Videos zu diesen Themen an diese Person aus. Das heißt, ich persönlich muss mich jetzt glücklicherweise gar nicht so sehr darauf konzentrieren, was jetzt meine Community speziell gerade für Sorgen haben könnte, sondern ich mache einfach Videos zu einer breiten Palette, wo ich glaube, dass das für viele Menschen relevant sein könnte, was für viele Menschen einen Nutzen hat. Und dann ist das so ein bisschen so ein Partnerspiel zwischen dem Algorithmus und den Videos, die dann schon bestehen, sodass das dann auch die richtigen Leute erreichen. Damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren. Aber natürlich kann man auch aktuelle Themen, wenn man zum Beispiel in den Nachrichten gerade irgendeine spezielle Meldung mitbekommt, die relevant ist für diese Nische, das Ganze aufbereiten, sodass man dann natürlich auch nochmal das aktuelle Interesse aufgreift. Aber ich glaube, das ist so ein ganzes cooles Zusammenspiel aus aktuellen Themen aus den Medien, die wirklich viele Leute in der Community interessieren, als auch so spezielle Themen, die vielleicht nur einen Teil der Community interessieren, weil sie gerade genau in dieser Situation sind. Und da spielt mir der Algorithmus ganz gut in die Karten.
Aber das kann man ja auch kritisch sehen. Also zum einen, gerade in so einer Welt, in der wir leben, wo sich Dinge auch Grundfesten so schnell verändern können, ist es doch eigentlich gut, wenn man ein gewisses Fundament, also das, was man früher Allgemeinbildung genannt hat, hat. Wenn aber natürlich immer dieses Selbstverstärkende ist, ich interessiere mich gerade, also werde ich damit zugeworfen. Oder da gibt es ja auch durchaus Beispiele, gerade in den letzten 2 Jahren sind viele, gerade Jugendliche, in Richtung Trading begeistert worden, sind aber da in bis zu sektenähnliche Verhältnisse, Strukturvertriebe geraten, in denen es nur um den schnellen Reichtum geht. Begegnet Ihnen das auch? Machen Sie sozusagen auch was dagegen, um breiter zu informieren? Kommen Sie da an?
Das ist ein super wichtiger Punkt, den Sie da gerade ansprechen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, was mit diesem ganzen Thema Algorithmus einhergeht. Nicht nur jetzt das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, mit dem sektenähnlichen Trading-Thema, sondern auch politisch oder auch gesellschaftsrelevante Themen. Man fällt schnell durch diesen Algorithmus, der einem Dinge ausspielt, die einen selber interessieren, schnell in eine gewisse Bubble und hat dann das Gefühl, dass vielleicht alle der gleichen Meinung sind wie man selber und andere Meinungen gar nicht mehr so sehr an die eigene Oberfläche kommen. Das ist gefährlich und da wird sich auch zeigen, wie in den nächsten Jahren damit umzugehen ist. Ich persönlich kriege das auch schon des Öfteren mit, dass gerade auch jüngere Leute auf die kurzfristigen Gewinne aus sind, weil halt über Social Media von manchen Kanälen vielleicht auch oder von manchen Videos dieses schnell Get-Rich-Quick-Schema vermittelt wird, das ist gefährlich. Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, gerade auch ein solides Fundament an finanzieller Bildung aufzubauen. Deswegen macht mir das auch sehr, sehr viel Freude, das mit meinem Kanal zumindest zum Teil hoffentlich erfüllen zu können. Auf der anderen Seite sind natürlich dabei auch andere Plattformen, Kanäle oder auch Einrichtungen gefragt, wie beispielsweise natürlich auch die Schule, wo es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man dort schon den jungen Leuten ein solides finanzielles Verständnis mitbringt und sich nicht da nur rein auf Social Media verlässt.
Für unser Thema, also für die Altersvorsorge, sind junge Menschen ziemlich schwer zu begeistern. Das ist ja auch verständlich. Die Rente liegt in weiter Ferne. Haben Sie mal versucht, mit jungen Menschen über Rente und Altersvorsorge zu reden? Und wenn ja, hatten Sie mehr Erfolg als wir bislang?
Ja, das habe ich auf jeden Fall bisher schon öfter versucht und auch bisher toi 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 ganz erfolgreich in den Videos umsetzen können, indem ich genau auf den Punkt von der Frage zuvor nochmal angreife oder diesen Punkt aufgreife. Und zwar, junge Leute werden oft erreicht mit Videos wie, wie kann man schnell reich werden? Fakt ist aber natürlich auch, dass diese Videos nur so viel Potenzial haben, so viele Menschen zu erreichen, weil auch viele Menschen danach suchen oder weil auch das Interesse bei genau diesem Thema ganz groß ist. Und deswegen versuche ich auch das doch eher trockene und langfristig orientierte Thema Altersvorsorge mit einer solchen Frage aufzugreifen. Wie beispielsweise ich frame meine Videos, brande meine Videos nicht mit der Frage, die Säulen der Altersvorsorge oder so wirst du in 45 Jahren, wenn du in Rente gehst, ein solides Rentenleben erreichen. Weil das ist, glaube ich, etwas, womit man die jungen Leute nicht erreichen kann. Sondern ich frame die Videos halt genau so, wie es auch viele Menschen vielleicht anspricht. Und zwar mit der Frage, wie wird man eigentlich reich? Und vom Inhalt her sind es aber genau diese Bausteine der Altersvorsorge vom soliden Finanzwissen nur halt anders verpackt, sodass man erst einmal ja überhaupt Lust hat, sich das Ganze anzuschauen. Und auch da hatte ich verschiedene Videos einfach mal ausgetestet, wie beispielsweise auch da wieder die Unterhaltung von vom Sohn zum Vater, der sagt, Papa, Papa, wie werde ich eigentlich reich? Und dann sagt der Papa, ja, schreibe gute Noten und achte auf ausschließlich auf Sicherheit, denn Risiko kannst du gar nicht gebrauchen. Und so werden halt diese Themen auch, was bedeutet eigentlich Risiko? Wie kann man Risiko vermeiden, aufgegriffen? Diversifikation, überhaupt erstmal Know-how aufbauen und ja, solche Themen kann man natürlich da alle schön mit reinbringen, aber erstmal dieses Aufreißerthema, nicht Altersvorsorge, Bausteine, sondern Papa, wie werde ich eigentlich reich?
Also gut verpacken hilft es zu verkaufen, das werden wir uns merken. Kommen wir mal auf was zurück, was Sie schon mal angerissen haben. Finanzbildung in der Schule. Da müssen die Schüler ja nun hin. Mhm. Also wäre es eine tolle Gelegenheit, Ihnen es als Thema nahe zu bringen. Jetzt Sie mit Ihrer Perspektive, ich nenne Sie jetzt mal Finfluencer. Mhm. Wie könnten Sie sich denn vorstellen, wie man es in Zukunft in der Schule besser vermittelt? Wir haben ja jetzt eine Bundesbildungsministerin, die sagt, finanzielle Allgemeinbildung gehört in die Schule und es ist eine öffentliche Aufgabe. Aber ja, so ein Lehrplan kann langweilig sein und dauert Jahre zu schreiben. Hätten Sie Tipps?
Ja, ich kooperiere auch mit verschiedenen Unternehmen oder auch Personen, die genau dieses Thema sich auch nochmal zur Aufgabe gemacht haben. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel letztens auch ein cooles Gespräch mit beispielsweise Deutschland im Plus, das ist eine Stiftung für private Überschuldungsprävention. Und genau die gehen auch beispielsweise in Schulen rein und machen da die Stunden mit den Schülern und Schülerinnen und geben denen einfach auch mal Einblicke in das Thema Schulden vermeiden. Was sind eigentlich Haushaltsbücher? Wie plane ich meine Einnahmen und Ausgaben? Worauf muss ich dann achten? Was passiert, wenn ich Schulden mache, wenn ich die nicht mehr bezahle? Welche Risiken entstehen da? Und wie kann man das Ganze halt auch so meistern, dass man monatlich etwas über hat? Wie kann man das sparen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wie kann ich mich solide aufstellen? Und das sind natürlich solche Vereine die, oder Stiftungen, die solche Themen unabhängig vom strikten Lehrplan schon aktiv in die Schulen reinbringen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man solche Projekte nochmal deutlich intensiviert, deutlich in der Anzahl hochschraubt, dass das schon einen guten Baustein für die allgemeine finanzielle Bildung in den Schulen, dass es dazu führt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch langfristig, um das Ganze auch flächendeckend zu realisieren und nicht nur, dass das, sag ich mal, ein paar ausgewählte Schulen sind, wo oder die dann in diesen vorzukommen. Es muss wirklich sich im Lehrplan aktiv festschreiben. Es muss auf nationaler Ebene stattfinden. Und nur so kann das meiner Meinung nach auch langfristig flächendeckend funktionieren.
Da Sie das eben als Forderung formuliert haben, gehe ich davon aus, Sie sind nicht so ganz glücklich mit dem, was die Schulen im Augenblick in Richtung Finanzbildung leisten. Macht Sie dieser Status quo eher froh, weil Sie in die Lücke springen können, die die Schule hinterlässt? Und es Spielraum für Sie bleibt oder wäre es Ihnen umgekehrt lieber, wenn Ihre Vorläufer schon mehr Vorbildung mitbringen würden?
Ja, mich macht der Status quo, was das Thema Finanzbildung in Schulen angeht, nicht glücklich, sondern im ganzen Gegenteil eher traurig. Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, die jetzt zwar schon ein paar Jahre zurückliegt, aber immer noch keine Jahrzehnte, dann kann ich mich kaum bis gar nicht daran erinnern, dass das Thema Finanzen überhaupt in der Schule ein Thema war. Und das finde ich unglaublich schade, denn man kennt ja, oder wir kennen, glaube ich, alle diesen Spruch, ich bin jetzt gerade aus der Schule, ich bin gerade 18 Jahre alt, ich kenne mich nicht mit Steuern, ich kenne mich nicht mit Miete aus, ich kenne mich nicht mit Finanzen aus, aber ich kann ein Gedicht in vier verschiedenen Sprachen analysieren. Das ist ja auch ein sehr bekannter, bekannter Satz, der das Thema nochmal in der Allgemeinheit etwas stärker hervorgehoben hat. Ich persönlich greife derzeit auf meinen Social-Media-Kanälen als auch auf meinem Blog sowohl Einsteigerthemen auf, als auch fortgeschrittene fortgeschrittenen Themen. Ich nutze natürlich jetzt auch die Chance, weil das im Schulsystem soweit noch nicht vorhanden ist, auch diese Einsteigerthemen aktiv zu bespielen. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn das Ganze allerdings in der Schule beigebracht werden würde, dass diese Einsteiger-Themen schon behandelt wurden, sodass man ein gewisses Fundament schon an Wissen mitbringt. Ich mache das aktuell gerne, aber besonders Spaß habe ich persönlich natürlich auch an den etwas tieferen Themen, an den etwas fachlicheren Fragestellungen. Und sobald sich das, sage ich mal, in der Schule so manifestiert hat, hätte ich auch kein Problem damit, meinen Content entsprechend ausschließlich auf diesem etwas fortgeschrittenen oder noch weiterführenden Level aufzubauen. Aber mich macht derzeit auf jeden Fall die Situation in den Schulen, was dieses Thema angeht, nicht glücklich, sondern ganz im Gegenteil traurig.
Also wir haben Schulen, die es noch nicht leisten, Influencer wie Sie, die was dazu beitragen. In der Vergangenheit war es ja so, am Ende hat die Finanzindustrie, also an der Stelle der Beratung, eigentlich die finanzielle Allgemeinbildung schaffen müssen. Heute beschäftigen sich die Berater eigentlich mit sehr viel regulatorischen Anforderungen, Dokumentation und so weiter. Alles, was unglaublich langweilig ist, auch worauf auch keiner Lust hat. Was sehen Sie denn noch als Rolle der Unternehmen? Was könnten die noch beisteuern in diesem Dreiklang, wenn jetzt Schule Fundament liefert, Menschen wie Sie, also auch, ich sag mal, der Journalismus im weitesten Sinne aufklärt, was könnten oder was sollte die Finanzbranche liefern?
Es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, was man so nach der Schule machen kann. Entweder ich sage wirklich, ich möchte gerne angestellt sein, ich möchte gerne in einem Unternehmen arbeiten, möchte dort vielleicht mich auch hocharbeiten, möchte dort einfach mal die Einblicke erlangen und mich da festigen über die Jahre. Oder ich möchte mich gerne auch selbstständig machen. Es wäre natürlich auch eine super Möglichkeit, wenn man aus beiden Bereichen Leute gewinnen könnte, die in den Schulen Vorträge geben, die sich für offene Fragerunden zur Verfügung stellen, ob das Ganze jetzt wirklich persönlich vor Ort stattfindet oder auch online über Zoom oder andere Möglichkeiten, dass man einfach mit den Schülern in den Kontakt tritt, dass man offene Fragen klärt oder auch Themen aufbereitet von Steuerberatern beispielsweise. Also ich hatte jetzt auch öfter schon mal die Frage bekommen, yo, ich habe einen YouTube-Kanal und verdiene damit auch Geld. Muss ich eigentlich ein Gewerbe anmelden oder wie muss ich meine Steuern machen? Muss ich überhaupt eine Steuererklärung machen? Das sind auch Themen, die Leute oder die jungen Leute speziell beschäftigen. Und wenn man da natürlich es schafft, noch mehr in das Gespräch einzutauchen, gerade solche Fachleute mit an Bord zu holen, Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, das wäre natürlich ein großer Gewinn für alle, weil man natürlich aus Unternehmersicht da direkt junge Leute rekrutieren kann, das Unternehmen vorstellen kann und natürlich auch aus Schülerinnen und Schülersicht die offenen Fragen klären kann und auch mehr einen Einblick bekommt, was ist denn eigentlich dann auch im Berufsalltag gefragt oder wie muss ich meine Steuer machen, wenn dann die Steuerberaterinnen und Steuerberater einem da Rede und Antwort stellen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, dass man da noch mehr in den Austausch geht und auch solche Spezialisten mit an Bord holt.
Da wir schon gerade über Pläne für die Zukunft sprechen, wie kann es weitergehen in der Schule und mit Unternehmen? Ganz gezielt die Frage nach Ihren Plänen. Was steht denn so in Ihren Kanälen demnächst auf dem Programm?
Ja, also derzeit ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich eine Wohnung, die ich seit 2018 vermiete, verkaufe. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema, was ich die letzten Wochen bei mir auf den Social-Media-Kanälen bespielt habe. Zum einen war das erstmal, warum verkaufe ich das Ganze? Wie habe ich das Ganze damals gekauft? Immobilieninvestitionen, ist das überhaupt für mich relevant? Und wenn ja, was muss ich dafür alles mitbringen? Was muss ich da beachten? Dann aber auch, wie kann ich für wenig Geld eine Wohnung wieder entsprechend attraktiv und schön herrichten und natürlich auch, wie funktioniert dieser gesamte Verkaufsprozess? Brauche ich einen Makler, eine Maklerin oder kann ich das Ganze selber machen? Muss ich da zu den Notaren gehen oder wie sieht das Ganze überhaupt aus? Das ist aktuell ein großer Themenschwerpunkt und das wird auch noch die nächsten Wochen, bis ich die Wohnung dann auch wirklich verkauft habe, noch einen großen Bestandteil auf meinen Social-Media-Kanälen einnehmen. Ansonsten möchte ich da auch wieder zu den Basics zurückkehren. Also erstmal zwei Themenbausteine. Leute aufmerksam machen auf dem Kanal durch beispielsweise gesellschafts- oder schulkritische Videos. Beispiele, Herr Lehrer, wie wir es gerade auch schon besprochen hatten, brauche ich eigentlich für meinen YouTube-Kanal eine Steuererklärung? Ach, das steht heute nicht auf dem Lehrplan. Heute lernst du mehr, die Ente Wurzel zu ziehen und solche Dinge. Das erstmal, um Leute aufmerksam zu machen und dann wieder den anderen Bereich auf Social Media, um da tiefer in die Themen reinzusteigen. Aber auch da möchte ich mich einfach nicht noch weiter oder breiter aufstellen, sondern einfach bei meinen Themen bleiben und die heißen Investitionsgrundlagen, Börse, Aktien, ETFs als auch Immobilien. Was ich nicht plane, ist der Bereich Kryptowährungen, weil ich da auch selber nicht aktiv bin, zumindest nicht mehr aktiv bin. Da sehe ich auch andere Leute einfach viel mehr vom fachlichen Wissen vorne. Und ich persönlich sehe mich halt mehr als Spezialist auch zum einen für diese Themen, die ich gerade genannt habe, als auch natürlich für Einblicke in meine eigenen Investments im Immobilienbereich oder wie ich in der Börse investiere und natürlich auch Einblicke aus der Sicht in Anführungszeichen eines ehemaligen Bankers. Worauf achtet die Bank? Wie kann ich mich auf ein Bankgespräch vernünftig vorbereiten? Das sind Themen, wo ich glaube, dass ich einen ganz besonderen Beitrag leisten kann und da möchte ich bei bleiben und das Ganze noch weiter ausbauen.
Gibt es eigentlich Tage, an denen Sie sich an Ihren alten Arbeitsplatz zurücksehnen?
Ja, die gibt es. Ich war vor meiner Selbstständigkeit sowohl in der privaten Kundenberatung einer Volksbank tätig, danach noch in der privaten Baufinanzierung als auch in der Firmen- und Gewerbekundenberatung. Vielleicht auch mal ganz kurz das nochmal zusammengefasst. Das war eine Trainee-Stelle, wo ich zuerst das Privatkundengeschäft von der PK auf lernen durfte, da auch meine eigenen Kunden zugeordnet hatte, dann später in die private Baufinanzierung eingestiegen bin, erstmal so in Anführungszeichen den alten Hasen über die Schulter schauen durfte und das private Baufinanzierungsgeschäft von der PK auf lernen durfte, nach und nach die Gespräche Urlaubsvertretung übernehmen und irgendwann die Gespräche selber führen und schlussendlich in der Firmen- und Gewerbekundenberatung auch das gewerbliche Kreditgeschäft zu erlernen, weil da natürlich auch nochmal Unterschiede sind. Im Privatkundengeschäft entscheide ich zu einem großen Teil, ob ich eine Finanzierung geben möchte an den Kunden aufgrund der Gehaltsabrechnung. Ich weiß, zum Monat X ist diese Summe auf dem Konto. In der Firmen- und Gewerbekundenberatung habe ich oftmals keine Gehaltsabrechnung, sondern halt eine Bilanz, eine BWA oder was auch immer. Und man muss anhand dieser eine Kreditentscheidung treffen. Das war auf jeden Fall ganz spannend, und um das auch mal so zu lernen, was ich auch auf Social Media weitergeben kann. Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ja, ich vermisse auch Tage, wo ich noch in der Bank angestellt war. Ganz zu Beginn, als ich mich selbstständig gemacht hatte, war ich total Feuer und Flamme und habe allen erzählt, boah, ich kann jetzt arbeiten, wann und wie ich will. Egal, ob ich jetzt am Wochenende Lust habe oder ob ich abends Zeit habe oder morgens ausschlafen möchte. Und ich bin nicht mehr an einen festen Arbeitstag gebunden. Mittlerweile, jetzt nach fast vier Jahren, sehne ich mich doch den einen oder anderen Tag nach einem festen Arbeitstag mal wieder zurück. Nicht unbedingt, weil ich wieder in der Bank arbeiten möchte. Das war gut, aber ich bin jetzt auch sehr glücklich mit dem, was ich mache, sondern vielmehr, dass ich auch einen konkreten Feierabend habe. Dass ich nicht am Wochenende noch gefühlt 12 Stunden am PC sitze, sondern dass ich auch, wenn ich den Schreibtisch verlasse, meine Stifte fallen lasse, dass ich auch einfach im Kopf abschalten kann. Das sind auf jeden Fall Situationen, die ich schon das ein oder andere Mal vermisse. Aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. Die Bankzeit war cool, die war super lehrreich und ich kann es auch vielen jungen Leuten empfehlen, auch in dem Bereich, zumindest die Ausbildung zu machen, in dem Bereich einfach mal einzusteigen, zu gucken, ob es für einen selber was ist. Aber für mich persönlich sehe ich jetzt auch einfach andere Bereiche, wo ich stärker bin. Und
Sie spielen ja in Ihren Clips mitunter Rollen, also Vater und Sohn hatten Sie schon erwähnt. Gibt es da auch einen Banker?
Den Banker gibt es auch. aber der Banker, also es gibt ja immer in den Videos, sag ich mal, so einen Charakter, der besonders mit irgendwie Fachwissen glänzt. Und bei mir sind die
Videos... Das ist so wie bei uns, Fabian.
Ich meinst du, ja?
Und in dem Video, wo der Banker dann auch auftritt, ist es nicht so, dass irgendwie der Kunde mit einer Frage reinkommt und der Banker dann erzählt, ja, lieber Kunde, so und so läuft das. Weil das, glaube ich, holt auch wiederum die Leute nicht ab, wenn man auf der Couch sitzt. Weil man dann selber quasi sich ja in der Position befindet, desjenigen, der etwas fragt und dann quasi belehrt wird. Und das, glaube ich, schreckt ab. Und da hat man keine Lust, weiter zuzuhören, weil man sich, glaube ich, nicht in seiner Freizeit auf dem Sofa oder auch in der Badewanne belehren lassen möchte. Ich drehe das Ganze um. Und zwar, der Banker sagt, ja, Beispiel hatte ich auch letztens Video mit Unterlagen, die ich halt in der Bank einreichen muss. Ich brauche dann aber jetzt noch von Ihnen die Unterlagen. Ne? Und dann sagt der Kunde, weil der Kunde informiert ist, ja, selbstverständlich, ich habe Ihnen doch schon alles zusammengestellt, hier haben Sie die Mappe mit meinen Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate, meine Steuererklärung der letzten 2 Jahre, mein Jahresgehalt des Vorjahres und solchen Dingen und liste dann halt alle Unterlagen auf, die notwendig sind, sodass dann quasi der Kunde in der Rolle ist, der schon viel weiß und darauf stolz sein kann und meine Zuschauer, meine Zuhörer sich genau mit dieser Rolle identifizieren können und dadurch halt auch den Wert der Videos erkennen, weil man sich dadurch das Wissen aneignen kann, um genau in solchen Situationen bereits ja ein solides Fundament an Wissen mitzubringen, um dann sein Gegenüber, in dem Fall den Banker, zu überraschen. Und diese Aufteilung von den Rollen, die halte ich persönlich für meine Videos ganz wichtig, aber so taucht dann auch ab und zu mal der Banker auf, nur halt eine andere Rolle, wie vielleicht gedacht.
Tja, zum Schluss stellen wir all unseren Gästen immer 2 Fragen. Zum einen, wie stehen Sie zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Ich halte dieses Thema auch gerade, wenn wir auf das Thema Aktienrente anspielen, nicht nur für wichtig, sondern ich halte das für die einzige Möglichkeit, langfristig bei der breiten Bevölkerung in Deutschland eine solide Altersvorsorge zu realisieren. Und ich bin da ein großer, großer Freund von, wie es unterm Strich umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber dass das Thema ja aktiv besprochen wird und dass man in diesem Bereich was machen möchte, da bin ich ein riesiger Freund von.
Okay. Und nun kommt noch eine sehr persönliche Frage. Wie sind Sie selbst fürs Alter aufgestellt?
An der Börse als auch im Immobilienbereich. Also an der Börse investiere ich derzeit ausschließlich in einen passiv gemanagten Indexfonds, also in ETFs, in einen weltweit investierenden ETF, der sowohl Industrie- als auch Schwellenländer abdeckt. Ganz konkret ist es der Vanguard FTSE All World ETF, den ich dort bespare. Das ist auch der einzige ETF, den ich bespare. Ich habe keine Aktien, keine Einzelaktien im Depot. Ich bespare keine Einzelaktien, sondern baue meine Altersvorsorge an der Börse halt ausschließlich mit genau diesen breit gestreuten Indexfonds auf. Und der andere Baustein, der auch derzeit noch den größten Teil meiner Altersvorsorge aufnimmt, ist das Thema vermietete Immobilien als Kapitalanlage. Dort habe ich 2017 und 2018 mir schon ja einen kleinen Bestand, sag ich mal, aufgebaut und vermiete diese seither ganz solide an sehr zuverlässige und nette Menschen. Und das sind so meine beiden Säulen, sag ich mal, der privaten Altersvorsorge, die ich derzeit fahre, die ich auch in Zukunft noch ausbauen möchte. Aber ich glaube auch da, man braucht nicht 5, 6, 7 verschiedene Säulen, sondern ein gutes Fundament, mit dem man sich wohlfühlt, wo man glaubt, dass man das darüber aufbauen kann. Und dann möchte ich halt diese beiden Säulen weiter noch fokussieren und ausbauen. Und so versuche ich mich für das Alter vorzubereiten.
Also Rente gut, alles gut.
Genau so ist es.
Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, wir wünschen Ihnen viele, viele Klicks und viele Follower.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
So, Fabian, was bleibt?
Also wir sollten demnächst mal schauen, wie wir das ein oder andere Projekt für junge Leute noch ein wenig aufpeppen können.
Gute Idee. Wir haben eben gehört, es kommt auf die Verpackung an.
Die Altersvorsorge in die Frage, wie wird man reich, zu verpacken, das fand ich schon besonders clever. Vielleicht sollten wir uns umbenennen in Deutsches Institut für Reichtum.
Also Fabian, deine Vorschläge waren auch schon mal besser.
Also da bin ich schon mal kreativ.
Bevor die Kreativität ganz mit dir durchgeht, da verabschieden wir uns lieber.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.